Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski im Studio. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland hatten nach dem 7. Oktober gewarnt, dass Islamisten auch hierzulande Anschläge verüben könnten. Nun wird diese Warnung sehr konkret. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt berichtet über die Festnahme mehrerer Männer, die der Hamas zugeordnet werden und die offenbar Vorbereitungen für Anschläge getroffen hatten.
Wie konkret diese Planungen waren, steht zur Stunde noch nicht fest. Erhärtet sich der Verdacht, wäre es die erste Terroraktion der Hamas in Deutschland überhaupt. 3 der 4 Festnahmen erfolgten in Berlin, unter anderem durch die GSG 9 der Bundespolizei. 5 Wohnungen und ein Restaurant wurden durchsucht. Ein Mann wurde im Auftrag des Generalbundesanwalts in den Niederlanden festgenommen und soll nun nach Deutschland überstellt werden. Alle 4 Männer werden nach Karlsruhe gebracht und dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet. Für Aufregung in Sicherheitskreisen sorgte am Nachmittag eine vorzeitige Meldung von Bundesjustizminister Marco Buschmann. Seine Pressestelle verbreitete ein Statement zu den Festnahmen bereits zu einem Zeitpunkt, als die GSG 9 noch nicht alle Beschuldigte überwältigt hatte und der Polizeieinsatz somit noch nicht abgeschlossen war.
Vermutet wird, dass die Festgenommenen Waffen aus einem Depot sichern sollten für Anschläge. Jetzt geht's um den Berliner Doppelhaushalt. 80 Milliarden Euro für die kommenden 2 Jahre. Das ist rekordverdächtig. Ebenso, dass die schwarz-rote Koalition sämtliche Rücklagentöpfe in Milliardenhöhe leeren möchte. Es gab dazu Diskussionen im Abgeordnetenhaus. Dazu unser Landeskorrespondent Jan Menzel.
Ein Haushalt des Zusammenhalts, ein Haushalt mit Haltung. So wollen CDU und SPD ihren ersten gemeinsamen Etat verstanden wissen. Und diesen Ton setzt auch der regierende Bürgermeister Kai Wegner.
Berlin ist, was wir draus machen. Und das heißt für uns erstens, Berlin zu einer sicheren Stadt machen.
Die sichere Stadt, der regierende Bürgermeister macht das fest an neuen Stellen für Polizei und Rettungsdienst, Tasern für die Polizei und dem angekündigten Zaun um den Görlitzer Park. Aber auch Bildung, Milliarden für den Schulbau und für neue Wohnungen und der Verkehrssektor sind für CDU und SPD Schwerpunkte des Doppelhaushalts. Die Fraktionschefin der Grünen, Bettina Jarasch, spricht dagegen von Wegners warmen Worten und ungedeckten Schecks. Denn ein Haushalt, der alle Rücklagen aufbrauche und trotzdem noch mit einer Finanzierungslücke von 2 Milliarden Euro im Jahr dastehe.
Das ist, als würde der Senat zu einer Wandertour über 12 Tage einladen, aber nur Proviant für 10 Tage einpacken. Und wir wissen, wer dann auf der Strecke bleibt, nämlich die Schwächsten.
Die Schwächsten hat auch die Linke im Blick. Heute veranstaltet der regierende Bürgermeister ein Feuerwerk der Floskeln. Das dicke Ende komme aber noch, warnt Fraktionschef Carsten Schatz.
Wir haben seit 2016 daran gearbeitet, die Verheerungen des Sparenbisses Quietsch zu reparieren. Jetzt droht ein Rollback in die 2000er Jahre. Sie weigern sich nur, es den Berlinerinnen und Berlinern offen zu sagen.
AfD-Fraktionschefin Christine Brinker verschärft in der Debatte den Ton, wenn sie der CDU vorhält, sie verschleudere Geld für Queer-Politik und sorge dafür, dass Flüchtlinge in so wörtlich Luxushotels unterkommen.
Das, was Sie uns hier als Haushalt vorlegen, ist in Wahrheit ein gefährlicher finanzpolitischer Sprengsatz.
Für die SPD bekräftigt der Fraktionschef Raed Saleh, dass mit diesem Haushalt, anders als behauptet, kein sozialer Kahlschlag drohe, gleichwohl aber ein Umsteuern stattfinden müsse.
Wir leiten mit dem vorliegenden Haushalt einen klugen Konsolidierungskurs für die Berliner Finanzen ein, damit wir weder heute noch morgen mit dem angespitzten Rotstift durch die Haushaltsbücher gehen müssen.
Offen lässt der SPD-Fraktionschef indes, wo genau das kluge Konsolidieren, also das Sparen, stattfinden soll. Der regierende Bürgermeister spart dieses Thema sogar ganz aus. Spätestens ab 1. Januar, wenn der Doppelhaushalt in Kraft ist, wird sich aber der Finanzsenator um diese nackten Zahlen kümmern müssen.
Soweit zur Debatte über den Berliner Doppelhaushalt. In der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses vor der Weihnachtspause ging es dann heute auch um die Novelle der Bauordnung. Vor allem der Wohnungsbau soll damit beschleunigt werden. Dazu Thorsten Gabriel.
Bauen, das ist eine ziemlich bürokratische Angelegenheit. Viele Vorschriften, viele Genehmigungsverfahren und manche davon unnötig. Nur welche? Darüber gingen auch in der letzten Plenardebatte dieses Jahres die Meinungen auseinander. Beispiel Dachgeschossausbau. Der CDU-Abgeordnete Christian Greff.
Ich glaube, eins der wichtigsten und möglicherweise am schnellsten nutzbaren Instrumente in dieser Bauordnungsnovelle, dass es in Berlin möglich macht, mindestens 2 Geschosse relativ genehmigungsfrei zu realisieren.
Gestrichen wurde auch die Verpflichtung, bei Aufstockungen Aufzüge mitzubauen. Wenn also künftig draufgesattelt wird, dürften die neuen Wohnungen oft nicht mehr barrierefrei erreichbar sein. Überhaupt Barrierefreiheit. Eine von 100 Wohnungen muss im Neubau künftig rollstuhlgerecht sein. Ganz schön dürftig, findet der oppositionelle Grünen-Abgeordnete Andreas Otto.
Wenn wir mal sagen, das ist der Paradigmenwechsel von Förderprogramm, was keiner haben will, zu Vorschrift, dann kann man sagen, das ist okay. Aber eine von 100, meine Damen und Herren, das ist nichts.
Eine Kritik, bei der auch Matthias Kollatz von der mitregierenden SPD mitgeht.
Ja, wir von der SPD hätten da gern auch noch ein bisschen mehr gewollt. Vielleicht gelingt das im nächsten Anlauf. Aber die Richtung stimmt.
Die Richtung stimmt? Von wegen schallt es da von der Linken Katalin Genburg. Die Koalition sei die Abrissbirne für den sozial-ökologischen Stadtumbau. Der Klimaschutz und günstige Wohnungen spielen aus ihrer Sicht keine große Rolle in der neuen Bauordnung.
Im Grunde genommen gibt es einfach nur mehr Beinfreiheit für die Investoren. Das ist eine absolute Kapitulation vor der Baumafia in dieser Stadt.
Was für die Linke Genburg ein zu viel an Deregulierung ist, ist für den AfD-Abgeordneten Harald Latsch noch immer zu wenig.
Wir haben uns eingemauert in Gesetzen und Verordnungen und genau deshalb brauchen wir Jahrzehnte, um ein Neubaugebiet zu erschließen. Das muss enden. Wir brauchen einen radikalen Rückschnitt dieser Gesetzesdiarrhö.
Für CDU und SPD ist die Bauordnungsnovelle jedenfalls nur ein erster Schritt. Schon Anfang nächsten Jahres soll dann ein schneller Bauen-Gesetz folgen, das in den Behörden für Tempo sorgen soll.
Die Weltklimakonferenz in Dubai ist vorbei. Das Ergebnis allmählich weg von den fossilen Energieträgern. Wie geht Brandenburg mit dem Klimawandel um? Das war Thema im Landtag. Unsere Landesreporterin Amelie Ernst hat die Debatte verfolgt.
Wenn alles so weitergehe wie bisher, dann steuere die Welt auf eine Erderwärmung von 3 Grad zu. Damit wäre das Überleben in den inneren Tropen kaum mehr möglich. Und das sei eben nicht nur ein Problem für die Länder im Süden, warnt Grünen-Politiker Benjamin Raschke.
Wir kennen jetzt schon hier in Brandenburg ausgetrocknete Flüsse. Wir kennen verregnete und vertrocknete Ernten. Wir haben jetzt schon unselige Diskussionen über Menschen, die zu uns flüchten. Und dabei ist die jetzige Erderwärmung nur der Anfang.
Alles grüne Panikmache, kontert AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Hinter all den Warnungen stehe eine grüne Klimalobby, die die Gesellschaft sozial-ökonomisch umstrukturieren wolle. Dazu gehörten Windenergieunternehmen ebenso wie Stiftungen, die sich gegen Antisemitismus einsetzten und Seenotretter auf dem Mittelmeer.
Der Klimawandel ist ein natürlicher Prozess, Herr Raschke. Er ist ein natürlicher Prozess, dem wir uns anzupassen haben. Das Klima ist nicht menschengemacht. Die Welt ist größer als wir kleinen Menschen.
Die AfD will an fossilen Brennstoffen festhalten. Schließlich täten das andere große Nationen wie China und Indien auch. Ein Umsteuern in der Energiepolitik sei nicht nötig und sogar falsch. Doch die AfD verkenne damit einmal mehr die Realität, mit der auch Deutschland immer öfter konfrontiert sei, meint SPD-Umweltpolitiker Wolfgang Reuk.
Die Erde hat zum Beispiel in den vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden bei den Warmzeiten höhere Temperaturen ausgehalten, als sie es jetzt aktuell gibt. Aber wir Menschen werden das nicht aushalten.
Ebenso wie die AfD möchte auch CDU-Fraktionschef Jan Redmann an der Atomkraft festhalten bzw. zu ihr zurückkehren. Schließlich müsse Energie auch für die Unternehmen bezahlbar bleiben.
Und ich würde mir wünschen, dass man deshalb auch ganz grundsätzlich darüber nachdenkt, dass auch Deutschland für sich Kernenergie wieder als eine Energiequelle entdeckt. Denn die Technologie ist auch hier weitergegangen.
Doch trotz Technologie bleibe am Ende immer noch Atommüll übrig. Für Linken-Fraktionschef Sebastian Walter ist die Rückkehr zu Kernkraftwerken deshalb keine Alternative, trotz der vermeintlich günstigen Strompreise.
Die sind doch nur so billig auf dem Papier, weil die Folgekosten, die müssen wir als Staat bezahlen. Hunderte Milliarden für die Endlager, für alle anderen Dinge.
Demnächst will die Brandenburger Landesregierung ihren Klimaplan vorlegen. Atomstrom wird darin keine Rolle spielen.
Für die Beschäftigten der Stahlindustrie ist die Weihnachtszeit alles andere als besinnlich. Sie kämpfen für mehr Gehalt und eine kürzere Arbeitszeit. Die Verhandlungen zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern kommen nicht voran. Deshalb wurde auch bei ArcelorMittal gestreikt. RBB-Reporter Robert Schwarz berichtet aus Eisenhüttenstadt.
Vor den Werkstoren von ArcelorMittal streiken heute ab 6 Uhr etwa 800 Beschäftigte des Konzerns und seiner Tochterfirmen. Radlader blockieren die Zufahrt ins Werk. Die Streikenden wärmen sich an Feuertonnen auf. Darunter René Noack, seit mehr als 10 Jahren Kranfahrer im Warmwalzwerk.
Der Arbeitgeber hat es noch nicht verstanden, was wir können. Und das sind alles qualifizierte Leute und die möchten auch ein ordentliches Entgelt haben. Nicht nur den Inflationsausgleich, es soll ja auch weitergehen. Also sollte der Arbeitgeber mal überlegen, was er an den Leuten hat.
8,5% mehr Lohn für 12 Monate fordert die IG Metall. 3,5% mehr für 19 Monate bieten die Arbeitgeber laut Gewerkschaft. Zu wenig findet auch Sandra Gerhardt, die bei einer Tochterfirma von Arcelor als Laboringenieurin arbeitet.
Wir gehen ja dafür arbeiten, dass wir unser Lebensunterhalt finanzieren können. Man hat ein Haus abzubezahlen, man hat Kinder, man muss einkaufen, man muss essen. Das wird alles teurer, klar.
Doch nicht nur der Kampf um mehr Lohn treibt sie und ihre Kollegen um.
Ja, natürlich ist es die Wertschätzung, aber es ist auch die Unsicherheit. Wie geht's weiter? Und wir befinden uns im Wandel und wir müssen irgendwie gucken, dass wir das schaffen, gemeinsam schaffen.
Eine Einigung im Tarifstreit wäre da ein wichtiges Zeichen, sagt auch Dirk Schulze, IG Metall Bezirksleiter für Brandenburg, Berlin und Sachsen.
Wir werden keinen faulen Kompromiss eingehen wollen und auf jeden Fall keine Verschlechterungen machen wollen, sondern wir brauchen Entgelterhöhung und wir brauchen eine vernünftige Regelung bei Arbeitszeitverkürzung. Und wenn das nicht vor Weihnachten gelingt, dann werden wir uns hier im Januar wiedersehen wollen.
Die Verhandlungen für die ostdeutsche Stahlindustrie gehen kommenden Montag in die nächste Runde.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.